Bewegte Stille. Ein Podcast über das bewusste Pflegen der Lebensenergie.
Hallo, ich bin Veronika Kalivoda und seit 2017 mit Qigong auf dem Weg und in Berührung.
Mein Name ist Stefan Lauer und ja, ich bin auch schon länger, seit fast 40 Jahren, auf dem Qigong-Weg unterwegs.
Wir haben heute ein Thema, was uns zugetragen wurde. Es gab eine Podcast-Folge, die Fragezeichen bei Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podcasts aufgeworfen hat. Die haben dich angesprochen. Stefan, magst du das Thema eröffnen?
Genau, es gibt den wunderbaren, finde ich, Philosophie-Podcast in der Schweiz, Thema 42, kann ich nur empfehlen. Und gab es eine Folge mit dem Titel, also die laden immer Gäste ein, da gab es eine Folge mit dem Titel Achtsam geht die Welt zugrunde. Und da die Basis war halt ein Buch über eine Art, wie Achtsamkeit eingesetzt wird, die von der Autorin sehr stark kritisiert wurde. Und da haben mich mehrere Leute darauf angesprochen. Und das ist etwas, was ich eben von früher sehr gut kenne. Ich war ja selber auch lange journalistisch tätig, war sehr stark in diesen Kreisen verankert und da hat man halt sehr oft etwas in diese Richtung, habe ich, als ich begonnen habe zu meditieren und Qigong zu machen, gehört. Also die Basis ist so ein bisschen, dass es halt alles aufs Individuum abgeschoben wird, die Leute sind erschöpft, sind ausgelaugt, sind kaputt. Aber es wird ihnen dann gesagt, mach doch einfach mehr Achtsamkeit, dann ist alles gut. Ich breche es so ein bisschen runter auf das, was ich also die Kernaussage kenne, auch von Leuten, mit denen ich selber diese Diskussion geführt habe oder manchmal auch noch jetzt noch führe. Und es wird alles aufs Individuum geschoben. Und dadurch wird eigentlich was ist Systemerhaltendes gemacht, weil dadurch halten die Leute sozusagen eine eigentlich unerträgliche Situation länger aus, achtsam und wehren sich nicht. Und manchmal wäre es einfach gut, das ist jetzt die Argumentation, so wie ich sie verstanden habe, nicht von mir, manchmal wäre es gut eben auch, nicht achtsam sozusagen die Unzufriedenheit und die Erschöpfung weg zu atmen und zu meditieren, sondern sich die Wut zuzulassen, sich zu ärgern und dann eben auch dagegen zu wehren. Das ist so ein bisschen, wie ich es zusammenfassen würde. Vielleicht kannst du da ja auch noch was dazu sagen, du hast es ja auch gehört oder du kennst ja diese Diskussion auch. Als Soziologin kennst du ja genau diesen Konflikt zwischen, dass man eher systemisch denkt oder eben auch eher vom eigenen Individuellen herkommt.
Oder? Ja, also absolut war das meine Lernaufgabe bei meiner Diplomarbeit, bei diesem Spagat zwischen dem Vorwurf sozusagen, am Ende sind wir selber schuld für unsere Krankheiten und für unser Schicksal. Und die kritische Perspektive der Soziologie darauf, wie werden wir denn dahin gebracht, dass wir das glauben und dass es die Umstände dazu kommen lassen. Mir, als du gerade so die Essenz des Podcasts erläutert hast, kamen mir so viele Podcast-Folgen in den Sinn, die wir behandelt haben. Als du zum Beispiel von der Wut gesprochen hast, wir hatten ja auch eine Folge zu den Emotionen. Wie ist das, wenn wir Emotionen unterdrücken und alles wegatmen und in den Frieden bringen? Und was wäre ein gesunder Umgang sozusagen nach der TCM zum Beispiel damit? Also es kamen so viele, schon so viele Gespräche zwischen uns, kam mir eigentlich in den Sinn, als ich den Podcast gehört habe und als wir auch kurz drüber gesprochen haben. Ich glaube, für mich, ich musste mich irgendwann entscheiden. Ich musste mich irgendwann entscheiden, bei diesem kritischen soziologischen Blick trotzdem für mich in meiner Art und Weise zu leben, eine Basis zu wählen, an die ich glaube, die mich trägt, die mich hält und die mir auch immer wieder beweist, dass das Leben dann stimmig ist und auch in meiner Art sozusagen gelebt wird. Und das war, glaube ich, auch das, welchen Gefühlen bin ich immer wieder begegnet, als ich diesen Podcast gehört habe, dass ich bei mir immer wieder festgestellt habe, es hat bei mir eine Entscheidung gebraucht. Ja. Es war gut, soziologisch diese kritische Seite anzuschauen und für mich reflektieren zu können, was wird systemisch unterstützt, gelenkt und vielleicht auch manipuliert. Aber am Ende eine Entscheidung für sich zu treffen, wie beschreite ich dieses Leben und wie möchte ich vielleicht irgendwann mal auch aus diesem Leben treten am Ende, mit welcher inneren Überzeugung oder Haltung. Und wie die Autorin da auch sagt, natürlich ist es dann wiederum auf das Individuum sozusagen übertragen, was mache ich daraus? Und trotzdem haben wir die Umstände, dass an mancher Stelle Achtsamkeitstrainings und solche Seminare ja missbraucht werden, um Menschen funktionsfähig zu halten, vielleicht auch auszubeuten in ihrer Arbeitsleistung und Arbeitskraft. Also es sind nun mal beide Seiten da.
Es sind beide Seiten da und die Absicht geht manchmal wirklich in diese Richtung. Und ich habe da auch selber Erfahrung mit. Also ich arbeite hier ja ab und zu, also ich gebe ab und zu Kurse oder jede Woche und im Moment auch manchmal zweimal die Woche im Sommer, wo es so Spezialkurse gibt für eine Gesundheitsorganisation hier in Basel, die Kurse anbietet und die bieten auch Kurse in Firmen an. Und da habe ich schon im Krankenhaus, aber da habe ich eine Zeit lang zum Beispiel bei einem Pharmakonzern Unterricht gegeben und auch schon für andere Firmen gearbeitet, die auch in diese Richtung gehen. Und die bieten dieser sehr große, einer der größten weltweiten Pharmakonzerne, die bieten sehr vieles an. Die bieten Qigong an, Meditation, Yoga, Mindfulness-Based Stress Reduction nach Jon Kabat-Zinn und solche Sachen. Und daneben aber auch Joggen und Aquafit und weiß ich was. Ja. Also die bieten ganz viel an, für die Leute zu regulieren. Gleichzeitig hatte ich zu der Zeit einige Leute, die im, ich sage es mal so, unteren, mittleren Kader dieser Firmen, dieser Firma und von anderen großen solchen Konzernen, internationalen Pharmakonzernen, und die waren immer ausgebrannt, ständig. Und die wurden wirklich ans Limit gejagt, und wenn die den einen Stress fertig hatten, das habe ich beim einen wirklich sehr gut beobachten können, dann hat sich das ein bisschen entspannt. Ich habe den gut aufgebaut mit Behandlungen und ein bisschen Übungen und so. Und das dauerte dann nicht mal Monate, das dauerte ganz kurz. Da kam schon der nächste Druck. Und da kam der nächste Stress und der kam wieder völlig. Von dem her habe ich mir dann wirklich gedacht, okay, die bieten jetzt solche Kurse an, damit es den Leuten ein bisschen besser geht, damit die besser arbeiten können, damit die besser funktionieren, damit die letztendlich einfach nicht zusammenbrechen unter diesem ganzen Stress. Wieso gehen die nicht einfach ein bisschen menschlicher mit den Menschen um? Warum reduzieren sie nicht den Stress, anstatt Mindfulness-Based Stress Reduction anzubieten? Das ist so ein bisschen, habe ich mich wirklich gefragt, ja. Aber ich glaube, dass in der Achtsamkeit, ich formuliere es vielleicht ein bisschen überspitzt, aber dass in der Achtsamkeit auch eben auch eine subversive Kraft diesbezüglich drin liegt. Nämlich, wenn man wirklich achtsam ist, dann wird es, das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht für die, die das so ein bisschen machen, und dann ist es so ein bisschen Ausgleich. Aber dann ist Achtsamkeit auch nicht wirklich, dann kommt auch nicht darauf an, ob du jetzt ein bisschen Qigong machst oder ein bisschen Joggen gehst. Da bieten die halt irgendwas an, oder? Und dann könnte man das Gleiche auch gegen Sport sagen, oder? Weil der Sport ja auch den Leuten hilft, irgendwie.
Jeder Ausgleich, genau. Könnte dann als Angriff,
aber wenn die Leute eben anstatt Sport Achtsamkeit machen, Qigong machen, Meditation machen, MBSR machen, dann bin ich überzeugt, und ich habe das wirklich bei mehreren Leuten erlebt, und es war auch mein Weg, es war absolut mein Weg, zu sehen, irgendwann mal merkst du, nein, das funktioniert so nicht, ich muss wirklich was ändern, weil ich schaue achtsam auf mein Leben. Und wenn ich wirklich Achtsamkeit betreibe, und natürlich viele, wie alles, machen viele Leute das so ein bisschen und dann wieder nicht, und dann machen sie nachher eben, gehen sie joggen und so, dann macht man einen anderen Ausgleich. Aber wenn man wirklich bei Achtsamkeit bleibt, dann bin ich überzeugt, dass bei den allermeisten Menschen dann etwas kommt, was eben viel tiefgreifende Veränderung ist. Eine viel tiefgreifende Veränderung ist, einfach zu sagen, ja, ich bringe ein bisschen Achtsamkeit rein, damit ich eben wieder nachher genauso gleich funktioniere. Also ich hatte jetzt mehrere solche Klienten, zwei, die ich über ganz lange Zeit begleitet habe, die haben wirklich was am Schluss verändert. Einer ist komplett ausgestiegen aus dem Ganzen und arbeitet jetzt was ganz anderes, auch was er sinnvoll findet für Umweltschutzorganisationen. Andere haben einfach grundlegend was verändert, um wirklich aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Und ich glaube, wenn man das wirklich konsequent macht, dann führt fast kein Weg dran vorbei, weil es funktioniert halt einfach auch nicht so. Da können die noch so viel empfehlen.
Sobald man an dem Punkt der Bewusstwerdung der eigenen Umstände ankommt und merkt, der Ausgleich ist schön, aber er hält nur kurzweilig. Und wenn ich da wirklich tiefer reingehe und mich damit befasse, ändert sich eigentlich von innen heraus auch schon im Außen was. Ich habe beim Anhören dieses Podcasts kam mir so dieses Bild, es gibt äußere Übungen im Qigong, bewegte Übungen quasi, die, wo wir auch das genauso benennen. Wir sagen, die Übung im Außen bringt die Energie im Inneren zum Fließen. Und beim stillen Qigong, was wir auch unterrichten, es ist die innere Energie, die in Bewegung kommt und dann das Äußere bewegt. Und das Bild übertragen auf diese Kritik an der Achtsamkeit hat für mich schon quasi die Lösung in sich gehabt, weil ich mir dachte, ja, wenn ich hingehe und ein paar Übungen von außen mache und im Inneren bringt es was in Bewegung, dann ist es dieses von außen nach innen Prinzip und ich kann anfangen zu erkennen. Wenn ich dann aber aus innen heraus etwas in Bewegung bringe, kann ich auch die äußeren Umstände oder nicht kann ich sie verändern, sondern verändern sie sich von selbst. Und ihre Kritik war ja auch, wenn wir alles achtsam wegatmen und nicht in die Wut kommen, kommen wir auch niemals in die Handlung. Und dann sind wir alle mit unseren individuellen Problemen und Lösungsansätzen zwar gut bedient, aber in der Gesellschaft ändert sich nichts. Am System ändert sich nichts. Und das hat mich dann kurz eben stutzig werden lassen, weil ich mir dachte, nein, ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Tatsächlich mit dem stillen Qigong, wenn aus der Stille heraus Energie in Bewegung kommt, dann ändert sich auch was am Körper, im Äußeren und die weiteren äußeren Schichten im Lebensumfeld, in der Partnerschaft, im beruflichen Umfeld. Und das ist ja dann auch ein, ja, ich mag das Wort nicht so gern jetzt in dem Zusammenhang, aber wie eine Art innere Führung, mein innerer Kern, meine Energie, meine Lebensenergie, die ich nun mal begrenzt zur Verfügung habe auf dieser Welt, die führt mich dann, um mir zu zeigen, was ist denn ein adäquates Leben für dich und der Umgang damit, damit du möglichst gesund, zufrieden und auch irgendwo mit dir im Reinen in deinen Überzeugungen, Haltungen und Handlungen dein Leben beschreiten kannst. Und dann würde ich eben sagen, es ist nicht eine Bremse für die konsequente Handlung und Loyalität und Integrität, sondern ganz im Gegenteil, ich habe viel stärker Anschluss daran gefunden, dass ich bei jedem Schritt im Leben oder jedem ist wieder so absolut, ja, aber bei viel mehr Schritten im Leben merke, ich gehe wirklich den Weg, von dem ich überzeugt bin. Und das trage ich auch nach außen, das spreche ich auch aus und so handle ich auch. Von daher ist es jetzt bei mir kein Wegatmen und mich in Frieden befinden, wenn die Deutsche Bahn zu spät ist, sondern es wirkt anders bei mir. Aber vielleicht kommt es da auch wiederum auf die individuelle Erfahrung drauf an und auf die Tiefe, wie tief steige ich in diese Praktiken ein.
Ja, aber ich finde, man kann das durchaus auch ein bisschen gesellschaftlich anschauen, weil ich komme ja auch von dieser Seite. Also ich war früher journalistisch tätig, war aber auch sehr stark politisch aktiv. Und als ich dann angefangen habe mit diesen ganzen Geschichten, war das für mich immer eine ganz große Frage. War das für mich eine ganz große Frage, genau diese Frage. Ja, bin ich jetzt einfach nur bei mir und mir geht's gut und ich mache nichts mehr.
Ja, absolut.
Bei mir war die Entwicklung eine andere. Ich habe eigentlich angefangen, wirklich was, ich aber nicht mehr aus der Wut heraus, sondern mehr aus dem Mitgefühl heraus. Ich mache ja bis heute sehr sozial aktive Sachen und auch Sachen, die ich eigentlich im größeren Sinn auch politisch finde, dass ich meine ganzen Projekte, die ich mache mit jungen Menschen, die in sehr schwierigen Situationen sind, die haben für mich eine sehr große politische Kraft, aber vor allem auch eine soziale Kraft, die sehe ich. Und für mich war das dort ganz wichtig zu sehen, dass es eben gerade in der Achtsamkeitbewegung, und wir müssen ja nur den vielleicht bekanntesten Namen sagen, nämlich Thich Nhat Hanh. Das ist nicht einer, der gesagt hat, ja, mir geht's wunderbar und aus dieser wunderbaren Situation heraus mache ich jetzt mal ein bisschen Achtsamkeit und atme den ganzen Stress weg und die Welt geht mich nichts mehr an. Ein vietnamesischer Zen-Meister, während dem Vietnamkrieg haben die eine Bewegung gegen den Krieg gemacht und sind in Achtsamkeit, haben die versucht, Frieden herzustellen. Die sind zwischen die Fronten gegangen. Also das war auch höchst gefährlich und da sind auch viele gestorben. Und das ist immer nach wie vor eine der prägenden Figuren, also er ist mittlerweile verstorben, aber wenn wir davon sprechen, wer das in die Welt gebracht hat, da ist er einer der ganz Großen davon. Und da gibt es auch gerade im Buddhismus ganz große Bewegungen und auch aus anderen Traditionen, Leute, die Straßenarbeit machen. Ich war damals sehr aktiv mit Drogen, wirklich so mit der Straßenszene auf Drogen, habe das zwar auf einerseits mit Kulturprojekten umgesetzt, aber wirklich auch mit Leuten gearbeitet, aus dem heraus. Und dort ist halt auch wieder der buddhistische Ansatz, dass eben Achtsamkeit zusammen mit Mitgefühl kommen muss, oder? Also man muss ja die Dinge schon zu Ende denken. Man muss schon auch die Ansätze natürlich so nehmen, wie sie sind und wie sie gedacht sind. Und wenn man das so sieht, dann gibt es dort doch eine sehr große, oder wenn man das wirklich auch so umsetzt, dann kommen sehr viele Leute genau da rein, dass sie eben nicht das nur von sich aus sehen, sondern auch systemisch, also auch etwas machen, um zum Beispiel etwas in der Gesellschaft zu verändern, zum Beispiel gegen Gewalt oder gegen Krieg oder gegen Umweltzerstörung. Aber da stellt sich mir bei dem, was du gesagt hast, eine ganz andere Frage auch noch, wegen der Wut. Ja, ist es denn wirklich so, dass aus der Wut heraus sinnvolle Veränderungen geschehen? Also selbst der Dalai Lama hat ein Buch gemacht, zusammen mit einem japanischen Autor, ein kleines Büchlein, wo er über die konstruktive Seite der Wut schreibt. Und da sagt er auch genau, wir müssen uns zuerst die Wut zulassen, damit wir etwas ändern wollen. Und das ist ein sehr buddhistischer Ansatz übrigens. Vor allem in der Dzogchen-Tradition und im Qigong auch sagen wir, ja, die Wut ist eine Energie, wenn wir sie befreien können. Und dann auch kann sie ein Handlungsantrieb sein. Und niemand würde sagen, okay, wir wollen was ändern. Wir wollen was ändern zum Beispiel an wo ich zum Beispiel erlebt habe, in Aufnahmen, wo der Dalai Lama wirklich sehr verärgert wurde, als er mitbekommen hat, wie, oder eben Leute berichtet haben, wie Frauen benachteiligt werden in gewissen Communities. Und daraus ist er dann auch tätig geworden. Aber natürlich, er hat die Wut wahrgenommen und dann ist in eine Handlung gekommen. Die Handlung war dann aber aus Mitgefühl, aus Liebe heraus. Also er ist nicht gegangen und hat die Leute angebrüllt, er hat keine Steine geworfen. Und da ist halt einfach ein bisschen die Frage, ist eine Handlung aus Wut, würden wir sagen, aus einem Wutexzess heraus, wie man das in der chinesischen Medizin und im Qigong nennen würde, ist die wirklich sinnvoll? Mhm. Bringt die wirklich mehr, als wenn wir zuerst in Achtsamkeit unsere Wut wahrnehmen, sie auch sich wieder befreien lassen und dann eben erst in der Handlung kommen? Und ich habe vor ein paar Jahren von einer Studie gelesen, die ziemlich umfassend war, die versucht hat, zum Beispiel verschiedene, also die verschiedene politische Bewegungen, große politische Bewegungen im Sinne von Umbruchsbewegung, der letzten, ich weiß gar nicht wie lange, aber über lange Zeit, analysiert hat. Und man ist ganz klar zum Schluss gekommen, dass die gewaltfreien Bewegungen insgesamt erfolgreicher sind. Das ist doch spannend, oder? Also, und das können wir auch mal anschauen. Schauen wir mal die russische Revolution an. Ist da wirklich eine strukturelle, die chinesische Revolution, die äußerst gewaltsam war, die wahrscheinlich gute Ziele hatte, dass es den Leuten besser geht. Heute ist die Schere zwischen Arm und Reich größer als zur Kaiserszeit in China. Da gibt es doch sehr viele Beispiele für. Also ist es wirklich, bringen wir wirklich eine gute Veränderung, wenn wir in einem Wutexzess handeln? Oder ist, wäre nicht genau dort dieser achtsame Umgang und in Achtsamkeit den Impuls der Wut zu sehen und dann zu ändern, ist der nicht viel größer und stärker? Das ist eine Frage, die ich mir hier stelle, und da denke ich, da wird etwas übersehen. Da wird in solcher Argumentation, die ich sehr gut kenne, was ganz Wesentliches übersehen, und da wird die wutgeprägte Handlung auf eine Art verherrlicht, die eigentlich überhaupt nicht trägt.
Ich kann mich auch sehr gut an diese Fragen erinnern, die ich zu Anfang hatte, als ich angefangen habe, Qigong zu üben und mich damit zu befassen. Und ich erinnere mich auch an unsere ersten Gespräche, Stefan, wo ich oft mich an dich gewendet habe und dieses Dilemma, was sich oft zeigt zwischen der Praxis und der Realität und einfach Fragen gestellt habe. So ist ja auch unter anderem dieser Podcast entstanden, weil wir gesagt haben, nicht nur du stellst dir diese Fragen, sondern viele andere Schüler und Schülerinnen auch, und wir müssen darüber sprechen. Weil dann hat man so gemerkt in den Seminaren, dann tuscheln zwei und sie meinen, wir kennen uns noch nicht so gut aus, deswegen stellen wir uns nur kurz die Frage untereinander, was meinst du, wie ist es, dann darf man gar nicht mehr wütend werden. Oder, also so war das teilweise in den Seminaren, dass man auch gemerkt hat, dieser Mut, die offensichtlichen Fragen zu stellen, wo sich ein Dilemma auftut in mir, weil ich bis dahin eben eine andere Perspektive drauf hatte, diese Fragen zu stellen und zu diskutieren. So ist ja unser Podcast entstanden. Und wir haben ja auch eine Folge allein zu Emotionen gemacht, wo wir uns genau dieser Fragestellung gestellt haben, zu sagen, ja, was ist, wenn das aufkommt? Was ist, wenn Scham aufkommt? Was ist Schuld? Wie gehen wir damit um? Was ist der Blick darauf? Negiert man das oder was passiert da? Und das sind ja auch Sachen, die in diesem Podcast alle gefallen sind, dass es oft um diese Schuldfrage geht. Wer ist schuld? War ja auch das Thema meiner Diplomarbeit. Am Ende sind wir selber schuld. Eigenverantwortung sozusagen in der Gesundheitsthematik, Vorsorge. Und ja, man kann sich natürlich absolut legitim diese Fragen stellen. Und das ist ja auch das Positive daran, dass man sich diese Fragen auch stellen soll auf dem Weg dieser Praktiken, um genau für sich zu definieren, wie sehe ich das, wie könnte ich das sehen, was dient mir mehr, was bringt mich in eine Haltung gegenüber anderen, sie auch wieder zu stützen, aus dem Mitgefühl heraus. Also es ist ja genau der Prozess, der passiert. Also er ist wichtig, diese Diskussion ist wichtig. Und vor allem vor dem Hintergrund, wenn in Unternehmen solche Kurse unterrichtet werden, ohne den tiefgründigen, ohne das Fundament, ohne die Basis, wofür stehen eigentlich diese Praktiken, sondern nur zur Erleichterung des momentanen Erschöpfungsmoments, um dich wieder ein bisschen in deine Energie zu bringen. Ja.
Genau. Und ich glaube eben schon, dass wir nicht, also dass es eben beides ist. es ist völlig absurd zu sagen, wir sind alleine verantwortlich für unsere Gesundheit. Natürlich sind da die Stressfaktoren von außen ganz wichtig. Natürlich ist da die Umweltverschmutzung eine ganz wichtige Sache. All das, ja, wer völliger Blödsinn, wer das erzählt, erzählt einfach Blödsinn. Das ist ganz klar. Da gibt es so viele äußere Faktoren. Es ist gut, da was dagegen zu tun. Mhm. Es ist gut, sich gegen Ausbeutung und extremen Stress. Es ist gut, sich gegen prekäre Arbeitsbedingungen, gegen die Ausbeutung der Care-Arbeit und so einzusetzen, weil das Leute wirklich krank macht. Das ist ganz klar. Aber ich glaube nicht, dass Achtsamkeit da das hilft, wirklich hilft. Wenn man sie wirklich macht und wenn man sie über längere Zeit macht, wirklich irgendjemandem hilft, das besser zu ertragen. Sondern nein, man wird eher erkennen, was muss ich ändern? Man wird sehen, was muss ich ändern? Und es ist ja beides. Es ist wirklich beides. Es ist sowohl von außen wie von innen. Und es geht nicht um Schuld. Das ist so eine absurde Frage in meinen Augen. Es geht um Verantwortung. Klar, wir haben die äußere Verantwortung. Aber es geht doch auch darum, sich selbst zu regulieren und zu schauen, wie kann ich selber so stark sein, dass ich vielleicht auch wirklich etwas Besseres in die Welt bringen kann. Mhm. Und das ist auch wieder... Ich komme wieder ein bisschen zurück zu der Frage, wie kann ich am besten was verändern? Und ich glaube schon auch ganz, ganz stark an dieses Prinzip, das, was wir in uns tragen, das können wir auch nach außen bringen. Die Veränderung, die geschieht, muss zuerst in uns drin geschehen. Wir können nicht für Frieden kämpfen. Du kannst nicht für den Frieden kämpfen. Mhm. Weil dann bist du im Kampf. Mhm. Und das ist genau das, was eben geschieht und in all diesen Bewegungen auch geschehen ist. Das waren ja gute Maos erste Demonstration, die an der teilgenommen hat, war gegen die Witwenverbrennung, die Witwenmorde, die damals in China sehr gebräuchlich waren. Er hat also für Frauenrechte eigentlich gekämpft, oder? Das war seine erste politische Aktion. Am Schluss wurde jemand, der letztendlich zu einem Massenmörder wurde. Und weil er eben, also das ist meine Deutung, vielleicht war da von Anfang an was schief bei ihm, aber man kommt in die Wut. Ich habe das selber erlebt. Ich war früher auch in vielen Demos, aber ich glaube nicht dran. Manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen heftigere Mittel ergreifen. Aber ich glaube nicht daran, dass man irgendwas auch nur annähernd ändert, wenn man Steine auf Polizisten wirft. Mhm. Außer diese Polizisten würden gerade direkt ein Unrecht begehen und man versucht, sie davon abzuhalten. Okay, das wäre was anderes. Also wenn man sich wehrt gegen eine extreme Gewalt oder jemanden anderen verteidigt. Aber ich glaube da wirklich nicht daran. Und es muss beides sein, aber ich bin überzeugt, dass die Achtsamkeit dann ein ganz wichtiger Teil davon sein kann. Und natürlich gehört das Mitgefühl, gehört die Liebe dazu. Auf einer grundlegenden Ebene der buddhistischen Lehren sagt man, okay, man muss Achtsamkeit und Mitgefühl gemeinsam pflegen. Auf den höheren Praktiken, die sehr ähnlich sind wie gewisse Praktiken, die wir auch im Qigong machen, die formlosen Praktiken. Also zum Beispiel auf der Dzogchen- oder Mahamudra-Ebene sagt man, wenn ich wirklich in die Achtsamkeit komme, dann kommt die Liebe, dann kommt das Mitgefühl von alleine. Da fühle ich mich mit allem verbunden. Und das ist ein Erlebnis, das ich wirklich in der Meditation sehr oft habe. Und ich weiß es auch von anderen Leuten, die nicht unbedingt 30, 40 Jahre üben müssen, um das zu erleben. Mhm.
Ja, natürlich lässt sich dieser Zustand dann eben auch angreifen und sagen, du bist in dieser Praxis und fühlst dich mit allem verbunden. Was ändert es an unserem Gesundheitssystem? Was ändert es an unserem politischen System? Verlieren wir auf dem Weg, während du sitzt und meditierst und achtsam bist, viele wertvolle Momente, wo wir hätten was retten können? Ich glaube, da spielt auch ganz viel eine Angst mit oder Sorge, dass vieles verloren geht, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, sozusagen in unserem gesellschaftlichen System. Sie erwähnt auch in dem Podcast, während Apps für Achtsamkeit von den Kassen bezahlt werden, bekommen viele Leute aber keinen Zahnersatz mehr. Und da spielt halt ganz viel mit. Was lassen wir los? Was kommt Neues dazu? und welche Interessen stecken dahinter. Und dieses, ja, natürlich, ich kann mich auf die Seite begeben, zu sagen, es geht viel verloren und das spielt alles gegen uns und ich gehe in die Angst, in die Sorge, das entwickelt sich alles in die falsche Richtung. Oder ich sehe das Potenzial darin, dass ein Unterrichtsfach Glück jetzt an Schulen unterrichtet wird und Kinder und Jugendliche herangeführt werden. Was ist, wie stellen wir uns unsere Zukunft vor? Was ist für uns lebenswert? Welche Welt wollen wir miteinander schaffen und gestalten, wodurch sie vielleicht noch stärker in die Handlung kommen, weil sie aus der Angst, quasi aus der Angst kurz befreit sind, um zu fühlen, ich bin auch Gestalter, Gestalterin dieser Welt. Also ich sehe da auch, dass das Positive überwiegt, dass die innere Kraft, die sich durch diese Praktiken einnistet in einem, unheimlich viel Potenzial hat und dass es nachhaltiger und langfristiger ist als ein kurzfristiger emotionaler Impuls, der meiner Meinung nach nicht unterdrückt wird, sondern, wie du vorher gesagt hast, transformiert, umgeleitet, eigentlich in wirkliche Handlungsimpulse auf Dauer führt. Wir müssen nach Lösungsansätzen suchen, alle. Und nicht nur im Individuellen, sondern auch im Gemeinsamen. Deswegen führen wir Gespräche miteinander, beobachten andere, tauschen uns aus. Was machst du? Wie ist dein Lebenskonzept? Wie ist dein Lebenskonzept? Was hältst du davon? Also das nimmt ja nicht ab. Und zusammen schaffen wir nun mal diese Welt, jeder aus seinem eigenen Handlungsspielraum heraus, natürlich, aber trotzdem eingebunden in Gemeinschaften, in Familien, in Jugendgruppen, in Vereine, in Unternehmen. Also wir sind ja nicht losgelöst in diesem Individuellen. Aber welche Impulse nehmen wir aus unserer Praxis mit und geben sie wiederum in andere Systeme? Und das ist, glaube ich, das, worüber halt nicht berichtet wird. Wenn eine große Demo stattfindet, dann, oh, die Leute gehen auf die Straße, es verändert sich was. Aber sekündlich verändert sich doch die ganze Zeit was. Und das ist das, wo ich überzeugt bin, die innere Haltung und der Weg, für den man sich dann entscheidet, ist auch das Entscheidende, wie präge ich mein Umfeld und meine, ja, in dem Sinn mein Wirken.
Absolut. Und das denke ich auch, da haben wir auch eine ganz andere Ausstrahlung. Ja, ich meine, das ist auch, kann man auch wieder als System erhalten sehen, aber ich denke, wenn man mit Mitgefühl in die Welt geht, dann das hat eine sozusagen ansteckende Wirkung. Und ich bin eben wirklich überzeugt, dass wir nicht mit Wut und mit Ärger wirklich viel verändern. Wut kann erster und Ärger kann erster Impuls sein, ist es oft, dass wir in die Handlung kommen. Aber nachher müssen wir oder sollten wir aus der Liebe, aus dem Mitgefühl heraus das machen. Und ich bin immer noch sozial und politisch aktiv, also nicht mehr so politisch in dem engeren Sinne, aber schon. Und ich bin ganz sicher, und das könnte ich auch belegen, also ich kann das wirklich anschauen, ich kann es nicht belegen im Sinne von Statistiken, aber ich kann das wirklich für mich belegen, indem ich anschaue, was ist geschehen seither. Ich habe sehr viel mehr bewegt, seit ich das mit Achtsamkeit mache, dass ich das mit Mitgefühl mache, als früher, als ich wütende Parolen auf Demonstrationen geschrien habe und vielleicht auch sonst irgendwelche Sachen angefangen habe, Initiativen, aber alle aus so einer kämpferischen Haltung heraus. Mhm. Und keine Frage, dass da missbräuchlich damit umgegangen wird, mit missbräuchlicher Absicht. Mhm. Diese Argumentation, es werden von den Krankenkassen Achtsamkeits-Apps gezahlt, aber andere Dinge werden eben nicht bezahlt. Ja, ja, klar. Aber es wird ja auch Sport bezahlt. Wollen wir es auch sagen, auch Sport ist Systemerhalt, es werden auch Medikamente bezahlt. Ja, ist eine Psychotherapie. Tatsächlich kannte ich früher, als ich mich eher so ein bisschen in politisch aktiven und journalistischen Kreisen bewegt habe, kannte ich Leute, die ganz klar gesagt haben, Psychotherapie dient ausschließlich dem Systemerhalt, damit es den Leuten besser geht, damit sie nachher wieder funktionieren. Mhm. ja, was wollen wir denn machen? Wollen wir die Leute einfach, also die Argumentation dahinter ist, den Leuten soll es, wenn es denen besser geht, dann wehren sie sich nicht, also soll es ihnen dreckig gehen, dann wehren sie sich. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es stimmt. Ich glaube eher, dass sie sich dann vielleicht eher noch mehr verkriechen und sich umbringen oder was auch immer. Ist es auch einfach eine sehr ziemlich menschenverachtende Logik. Und ich finde nicht, dass sie das sagt, aber letztendlich ist es das Gleiche. Also wieso? Ich möchte hier auch, es geht ja auch ein bisschen um diese sozusagen medizinische und stressreduzierende Anwendung. Es wird nicht direkt John Kabat-Zinn erwähnt, aber letztendlich geht es eben um MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, eine Methode, die sich ja mittlerweile sehr ausgebreitet hat, und das ist der buddhistische Praktizierende und Psychologe John Kabat-Zinn, der das schon vor Jahrzehnten in die Welt gebracht hat und mittlerweile eine sehr anerkannte Methode ist. Und ja, das wird medizinisch angewandt und könnte man sagen, okay, manchmal auch wirklich missbräuchlich, vielleicht, wenn das in der App runtergebracht wird oder so. Aber das wenden mittlerweile zum Beispiel auch ganz viele Leute, Psychologinnen und Psychologen an, in der Therapie. Und zum Beispiel extrem erfolgreich bei Angststörungen und solchen Sachen. Ich kenne mehrere Leute, die genau mit solchen Werkzeugen und ihre Angststörungen in den Griff gekriegt haben, ohne Medikamente. Früher hätte man denen Medikamente gegeben. Also ich verstehe nicht ganz, warum, also ich verstehe dort nicht, warum man dann gegen die Achtsamkeit ist, aber nicht gegen die Medikamente. Ich finde die ehrlich gesagt ein größeres Problem in der Beziehung, als jetzt, dass wir selber was tun. Warum ist das jetzt, wenn wir unsere eigene Kraft für eine Veränderung nehmen, ist es besser, als wenn wir dann Beruhigungstabletten nehmen? Was ja auch. Da fände ich eigentlich, diese Kritik fände ich ein bisschen sinnvoller. Dort zu sagen, hey, es gibt viel mehr, das wir selber tun können, und dann verändert sich auch unser Bewusstsein. Wenn wir über Jahre Achtsamkeit machen, vielleicht nicht nach einer Woche oder zwei, aber über Monate, über Jahre, dann wird sich bei den allermeisten Leuten auch was im Bewusstsein ändern. Selbst wenn sie das machen, damit sie nicht mehr so gestresst sind, weil sie so viel Druck haben in der Schule, weil sie so viel Druck haben in der Arbeit und deshalb gestresst sind und zum Beispiel Angststörungen kriegen oder sonstige Ausfälle, dann machen sie das. Wenn sie das mit Medikamenten machen, werden sie keines anderes Bewusstsein erhalten. Wenn du aber über längere Zeit Achtsamkeitstraining machst, dann ist das unausweichlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich über längere Zeit meditiert, ohne dass sich das Bewusstsein ändert. Also von dem her, ja, wir könnten sagen, wir lassen die Leute mit allem alleine, wir lassen sie, dass es ihnen so schlecht wie möglich geht, damit sie sich wehren. Finde ich eine zynische Haltung, aber wenn wir die Leute unterstützen wollen, dass es ihnen besser geht, dann glaube ich, ist die beste Art und die am meisten Kraft bei den Leuten übrig lässt und auch Bewusstsein, damit sie auch was gesellschaftlich verändern wollen, ist die Achtsamkeit und sind Sachen wie Qigong und so weiter und Meditation das sehr viel bessere Mittel.
Worauf zielten die Fragen der Leute, die dich angerufen haben, auf diesen Podcast hin? Was war ihre Frage an dich?
Also das waren genau halt so diese Fragen. Glaubst du auch, dass es wirklich so ist, dass wir durch das zum Beispiel Qigong üben und meditieren eben dann nur uns selbst beruhigen und einfach nichts tun, um die gesellschaftlichen Ursachen zu verändern. Ist es wirklich so, dass wenn wir Qigong machen, wir nur bei uns schauen und einfach das Gesellschaftliche total weglassen? Das finde ich nicht, dass es ist, aber das waren so ein bisschen die Fragen, die ich jetzt mit vor allem zwei Leuten ein bisschen besprochen habe, die mich darauf angesprochen haben. Ja. Ja, also wir können eigentlich sagen, es gibt natürlich keine einfache Antwort, es gibt Missbrauch von allem. ich finde es ein bisschen seltsam, warum man sich da auf die Achtsamkeit stürzt, aber ich kenne das sehr gut aus meiner Zeit als Journalist und politisch Aktiver. Da gab es viele Leute, die genau diese Sachen gesagt haben, für die irgendwie alles, was mit Meditation und Achtsamkeit zu tun hat, irgendwie ein bisschen ein rotes Tuch ist. Okay, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Die Frau ist ja selber, ist da differenzierter als die Leute, die ich früher gekannt habe. Trotzdem ist es irgendwie noch ein bisschen eine ähnliche Argumentation. Ich finde es, ich verstehe diese Überlegungen und ich glaube, wir müssen erkennen, wo Missbrauch betrieben wird. Aber ich denke auch, wir dürfen das nicht überschätzen. Und was ich halt wichtig finde, zu sehen, inwiefern eben Qigong, Meditation, alles, was mit Achtsamkeit zu tun hat, eben auch eine transformierende Kraft, nicht nur körperlich, nicht nur gesundheitlich, sondern auch im Bewusstsein hat.
Und die Perspektive achtsam geht die Welt unter, sagt ja auch schon vieles aus, welchen Blick man auf die Welt hat. Auch das ist in Frage zu stellen. Geht die Welt gerade wirklich unter? Verschlechtern sie die Umstände so derart, dass man eben eine Schuld sucht, um das zu erklären? Oder ist vielleicht, ja, ist vielleicht mein Blick auf die gerade aktuelle Situation ein ganz anderer und ich sehe es gar nicht so schwarz. Also auch das hat mich gerade jetzt bei deinem Abschlusswort noch mal kurz innehalten lassen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die Welt untergeht. Und auch einige Aussagen, die sich in diesem Podcast darüber geäußert haben, wie die Umstände gerade sind auf der Welt und wer anführt in Sachen Technologie und kann man so sehen, aber fühle ich vielleicht anders und habe eventuell auch durch diese Praxis einen anderen Blick darauf. Bin vielleicht mehr in Kontakt mit der Natur und der Welt auf einer anderen Ebene, wo ich merke, es gibt nicht nur den Abfall, sondern auch wieder das Aufblühen. Aber da könnten wir auch in eine sehr esoterische Ecke abrutschen jetzt.
Natürlich.
Durch das, was ich sage. Deswegen passe ich genau auf, was ich sage. Aber es ist nun mal das, was ich fühle. Und deswegen muss ich es ja auch aussprechen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Welt untergeht. Und dieses Gefühl habe ich auch bei den Menschen um mich herum nicht unbedingt. Und es sind nicht alle Qigong praktizierend. Und deswegen sehe ich auch das immerwährende Blühen des Lebens, was auch immer da ist, parallel zu dem Abgrund und habe vielleicht jetzt eher den Blick auf das Positive gerichtet, wo ich Lösungen sehe und Neues befürworte oder anderes befürworte, als dem Abgrund zuzuschauen und mich damit zu befassen. Aber das ist auch meine Entscheidung an irgendeiner Stelle gewesen.
Also ich bin ja in den späten 70er Jahren und frühen 80er Jahren war ich Teenager und dann junger Erwachsener und bin also im Kalten Krieg und der ständig drohenden Gefahr eines Atomkriegs aufgewachsen. Und das Lebensgefühl, das damals prägend war bei mir und eigentlich allen, die ich kannte, war, die Welt geht eher in Arsch. Also alt werden wir nicht, da wird ein Krieg kommen und wir werden alle ausgelöscht. Und da gab es noch viele andere Sachen, die dann wieder kamen, irgendwie eine Nostradamus-Voraussage dann irgendwann mal oder das Jahr 2000. Es gab so viele Meldungen, die Welt wird untergehen. Diesbezüglich bin ich relativ locker. Wir wissen es nicht. Es gibt schon absurde Sachen. Ich habe gerade gestern gelesen, dass die Flugreisen auf einem Rekordstand sind, zumindest in der Schweiz. Ever. Also, das ist schon absurd, das ist schon sehr zynisch, oder? Dass die Leute mehr fliegen, obwohl wir im Moment gerade die Folgen der Klimakrise so krass sehen, dass selbst bei uns Politiker der rechtspopulistischen Partei SVP, die noch vor ein paar Jahren gesagt haben, das ist alles gelogen, sagen, es ist unleugbar, weil sie nämlich selber Bauern sind und wir brauchen jetzt dringend mehr Unterstützung, finanzielle, um die Folgen des Klimawandels auszugleichen. Also selbst die sehen es mittlerweile. Und dann reisen einfach Leute noch mehr mit dem Flugzeug. Das ist schon sehr zynisch, aber ich bin überzeugt, dass die Mehrheit dieser Leute, die sind nicht achtsam unterwegs. Und wenn sie achtsam unterwegs wären und wenn sie nicht jetzt seit 2 Wochen mit irgendeiner App jeden Tag 5 Minuten, also ich meine, mit einer App meditieren, das ist nicht meditieren, Entschuldigung, das ist einfach, ja, die meisten davon, kann man als Einstieg nehmen, aber das ist nicht Achtsamkeit, das ist Hypnose. Entschuldigung, und das ist auch nicht was Gutes, ist auch okay, aber es ist nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das wahrzunehmen, was ist, und nicht irgendwie sich von was belämmern zu lassen. Also von dem her auch sind Achtsamkeits-Apps überhaupt, haben die überhaupt viel mit Achtsamkeit zu tun? Und ich bin jetzt extrem, ich weiß, es gibt gute, aber es gibt auch vieles in dieser Richtung. Meditation, die sogenannte Meditations-App und so weiter, die wirklich einfach Quatsch sind, finde ich. Oder vielleicht ein guter Einstieg, aber eigentlich nicht wirklich Achtsamkeit, nicht wirklich Meditation. Und ich bin überzeugt, dass wenn du wirklich Achtsamkeit praktizierst über Monate oder Jahre, dann wirst du ganz bestimmt auch Bewusstsein haben für deine Folgen, wenn du viel fliegst. Da bin ich mir ganz sicher. Also von dem her bin ich eben immer noch überzeugt, dass die transformierende Kraft der Achtsamkeit sehr viel größer ist als das Missbrauchspotenzial.
Ja, das ist ein schöner Schlusssatz.
Aber ja, letztendlich hängt es immer damit zusammen, was machen wir draus? Es sind alles nur Mittel. Und man kann das alles auch missbräuchlich einsetzen. Und da vielleicht noch zum Schluss, da gibt es auch tatsächlich zum Beispiel in der Qigong-Tradition ganz viele Beispiele dafür, da wird auch davor gewarnt.
Aha.
Ja, zum Beispiel, dass Leute das Qi einsetzen können, um Menschen zu heilen, aber auch um ihnen zu schaden. Um sie zu verletzen. Da gibt es so Volkserzählungen, die vielleicht ein bisschen manche auch aus Kung-Fu-Filmen kennen, wenn man Qi eingesetzt wird, wie so ein Zauber, um die Leute zu verletzen. Aber ja, das kann man natürlich sagen. Die Kampfkünste wurden sehr in engem Zusammenarbeit mit, in sehr engem Zusammenhang entwickelt mit Qigong und mit Achtsamkeit, zum Beispiel in den buddhistischen und taoistischen Klöstern. Die haben die unter anderem auch entwickelt, weil die halt vom Kaiser und seinen Schergen verfolgt wurden, weil sie sich in die Berge zurückgezogen haben und sich dort auch wehren mussten. Einerseits vor irgendwelchen Räubern und wilden Tieren, aber auch gegen eben die Häscher des Kaisers, oder? Die diese Praktiken verboten hatten. Und natürlich werden diese Praktiken mittlerweile auch in Armeen eingesetzt, um Menschen umzubringen. Ja. Alles kann missbraucht werden. Alles. Aber wir wollen doch das Bewusstsein, die Achtsamkeit stärken, im Sinne von, dass wir mehr in auch die Verbindung kommen, dass wir mehr in ein erweitertes Bewusstsein kommen, dass wir eben auch sehen, dass wir nicht nur unseres sehen, sondern auch das Gegenüber, dass wir also in das Mitgefühl kommen und dann aus dem Mitgefühl heraus vielleicht auch in die Handlung. Ja, ich fand das sehr spannend, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank.
Ja, hat sich schön entwickelt, ganz ungeplant. Ein schönes Thema. Vielen Dank nochmal, dass ihr Stefan angesprochen habt, dass wir diesen Impuls bekommen haben. Und danke auch an den Podcast, der dieses spannende Thema behandelt. Das sind eben keine Fragen, die wir uns nicht auch schon gestellt haben, aber jetzt aktuell nochmal Bezug nehmen wollten. Und wir freuen uns, wenn ihr dann mal in die ein oder andere Folge reinhört. Wie gesagt, Emotionen sind gefallen, Umgang mit Emotionen. An der einen oder anderen Stelle in der Überschrift merkt man auch so das Dilemma-Thema. Von daher hört rein und lasst euch drauf ein.
Genau. Und vielleicht möchte ich hier auch noch mal wirklich sagen, dieser Podcast Zimmer 42 und auch der Schwester Podcast Sternstunde Philosophie, was auch eine Fernsehsendung ist. Und ihre Leiterin, also die, die das macht, Zimmer 42 alleine, Barbara Bleich, ist eine wirklich, wirklich gute Sache. Da sie, ich finde, sie geht auch sehr gut mit diesen Fragen um und stellt das auch ein bisschen in Frage. Also wir werden auch diesen Podcast hier verlinken. Hört doch mal rein und kann ich nur sehr empfehlen. Sicher finde ich jetzt einer der besten so bisschen größeren Podcasts, den ich kenne.
Ja, und dem Gespräch konnte man so gut folgen. Also es hat Freude gemacht, zuzuhören den beiden. Und ja. Wie gesagt, bei mir sind ja auch sehr viele Fragezeichen wieder aufgetaucht aufgrund meines Studiums und meines weiteren Wegs. Also vielen Dank auch an die beiden.
Vielen Dank und danke euch fürs Zuhören und bis bald. Und wenn ihr das mögt, was wir machen oder gute Fragen aufkommen, dann fänden wir es sehr schön, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet.
Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.